Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Mit diesem Psalmwort aus Psalm 84, Vers 5 möchte ich Sie und dich ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst, den wir heute feiern wollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Um diesen Vater wollen wir heute jetzt reden und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen, um uns vor dir zu versammeln, dich anzubeten, auf dich zu schauen, auf dich zu hören, von dir zu erwarten. Und auch wenn wir noch so geschockt sind von den Ereignissen in Paris und betroffen sind, wollen wir doch auf dich schauen. Denn du bist Richter, bei dir ist Zuflucht. Vor dir müssen sich alle mal verantworten. Unsere Herzen sind bei den Menschen in Paris und ich bitte dich einfach, erbarm du dich über den vielen, die jetzt verletzt sind, die Schmerzen ertragen, die in den Krankenhäusern liegen, die Angehörigen, die sich Sorgen machen oder die in Trauer sind. Herr, erbarme dich. Aber schenke auch den Leuten, den Regierungen und anderen auch wirklich Weisheit, dass sie es nicht in der Empörung und in der Aufregung, wir vielleicht sogar argwöhnisch auf die Flüchtlinge schauen. Die sind da genauso Opfer und Betroffene wie die in Paris. Lass uns weiterhin wirklich liebevoll uns den Flüchtlingen zuwenden und ihnen eine Heimat geben, dass sie auch sagen können, wohl denen, die hier wohnen und die jetzt hier leben können. Und lass uns darüber auch wirklich immer wieder neu ein Licht in dieser Stadt sein. Dass wir uns nicht unterkriegen lassen von so viel Gewalt und Krach, auch wenn es nur wenige Autostunden von hier weg sind, sondern dass wir uns wirklich weiterhin liebevoll den Flüchtlingen zuwenden und ihnen vertrauen. Und ihnen auch wirklich die Opfer sehen, die einen langen Weg hierher gemacht haben, um dem zu entgehen, was wir gerade in Paris erlebt haben. Ich bitte dich sehr herzlich, dass du auch bei denen bist, die jetzt auf anderen Kanzeln dieser Welt ein Wort verkündigen, auch unter Verfolgung, die auch dort Angst vor Terror haben müssen, die sich vielleicht im Verborgenen treffen müssen. Sei du bei denen und bewahre, dass dein Wort groß gemacht wird, auch dort, wo viel Leid ist und Verfolgung. Sei aber auch bei denen, die heute in anderen Kirchen und Gemeinden hier in Dortmund sitzen, dein Wort hören oder verkündigen, auch hier im Haus, im biblischen Unterricht, in den Kindergruppen, wo auch dort ein Wort verkündigt wird, und gib auch den Mitarbeitern dort viel Weisheit. Und jetzt sei du einfach mitten unter uns mit deinem wunderbaren Heiligen Geist und segne diese Gemeinschaft, diesen Gottesdienst und sei du bei uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich habe gleich so die Infoteil zu Anfang gezogen, weil die Leute, die hier einige Ansagen machen möchten, dann auch gleich wieder in andere Gruppen gehen. Aber zuvor möchte ich noch einen Eindruck wiedergeben. Wir hatten ja hier wochenlang Reklame gemacht für eine Veranstaltung, die hieß Gänsemarsch. Da hat sich keiner was darunter vorstellen können. Ich habe mal drei Bilder mitgebracht. Das war so eine Wanderung im Hochsauerland. Mal gucken, ob die Bilder jetzt reingeflogen kommen. Jawohl. Haben uns mal aufgestellt, so für euch jetzt mal, dass ihr wisst, was ein Gänsemarsch ist. Und da sind wir also in wirklich bester Laune und bester Stimmung, wirklich eine herzliche Stimmung, durch wunderbare Landschaften gezogen. Also ein Bild. Also wirklich ein traumhafter Herbst und ein Bombenwetter. War auch schön warm und es war einfach klasse. Ja, was war mit den Gänsen? Die waren unser Ziel. Das war so eine von denen. Und ich muss sagen, die waren gut. Und großes Kompliment hier an Norbert Kretschmer. Der hat sich also zum Küchenchef küren lassen und hat also ein Team um sich gehabt, die das wunderbar alles gemanagt haben. Und wir hatten also wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende Und ich bin schon gefragt worden, machen wir das nächste Jahr wieder. Schauen wir mal. Also so viel zum Thema Gänsemarsch. Also das war schon klasse. Habe ich sehr gefreut. So, dann komme ich zu einigen Infos. Einmal der Gottesdienst in der Marienkirche am Mittwoch, den 18. um 19 Uhr zum Buß- und Bettag. Auch da, wer da hingehen möchte, Marienkirche ist ja immer wirklich immer wieder sehr schön. Und wer die Zeit hat, kann ich nur empfehlen. Dann der Gebetstag am Samstag, 21. um 10. Seid nicht bekümmert. Ich habe ja auch mal einen Gebetstag mitgemacht, da kann man unheimlich auftanken. Das ist eine ganz tolle Sache. Und der etwas andere Gottesdienst, ich habe mir hier gerade mal eine Karte zustecken lassen, You Never Walk Alone. Ich habe noch keinen erlebt selbst, aber ich habe so viel Gutes gehört. Das muss richtig, richtig toll sein. Und ich kann nur wirklich jedem sehr nahelegen, das mal zu erleben, Leute mitzubringen, natürlich, und einfach sich diesen wunderbaren Gottesdienst anzutun. Wir haben auch Leute schon sagen angesprochen, ob die mitkommen wollen. Wenn die mitkommen, dann werden wir auch das erste Mal dabei sein. Ich freue mich dann sehr drauf. So, jetzt habe ich hier ein paar Ansagen. Rolf und Sandra. Und Karin, wo ist sie? Genau, bist du auch schon in der Nähe. Und Sören Karpke. Komm vielleicht mal nach vorne, dass du nicht lange laufen musst.
Ja, guten Morgen. Am Samstag, dem 21. November, also der kommende Samstag, findet hier in unseren Gemeinderäumen von 10 bis 13 Uhr ein Gebetstag statt. Und zwar ist das ein bundesweiter Gebetstag. Das heißt, viele andere freie evangelische Gemeinden feiern oder führen diesen Gebetstag auch durch. Dieser Gebetstag hat so den Schwerpunkt Evangelisation, Erweckung und Mission. Und wir haben im Vorbereitungsteam unserer Gemeinde gedacht, wir stellen diesen Gebetstag unter den Vers aus Nehemia 8, Vers 10. Seid nicht besorgt, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Also da geht es drum, auch Mut und Kraft zu tanken im gemeinsamen Gebet. Und wie das aussieht dazu, sagt Sandra jetzt etwas mehr.
Genau, ihr habt von mir, hoffe ich, eine Mail bekommen. Bei mir landen die gerade alle im Spam, also notfalls nochmal danach gucken oder im Gemeindefach. Die Monika müsste sie auch ausgedruckt haben für euch. Wir laden ein zu 3, 4 verschiedenen Stationen. Jetzt darf ich nochmal bei dir gucken. Wir haben eine Station, da geht es hier um Aldi und unsere Position in den nächsten Jahren mit Aldi zusammen. Es geht um verfolgte Christen und um das Gebet für sie, aber auch um die Politiker in diesen Ländern. Es geht um die Flüchtlinge, da wird jemand vom Push-Team dabei sein, darauf freue ich mich, die ganz nah dran sind hier in Dortmund an dem Thema und da eine Einleitung zu geben werden. Es geht um Evangelisation in unserer Stadt, aber es geht auch darum, wie kann ich meinen Freunden eigentlich den Glauben weitergeben und wer da zu Hause nicht so viel für seine Freunde betet, kann das hier tun. Mir geht es zumindest so, dass ich immer total gerne hierher komme und einfach weiß, mit anderen zusammen fällt mir das irgendwie leichter und ich habe einen Termin und einen Punkt, wo ich das tun kann. Wer nicht so gerne mit anderen zusammen beten möchte, der hat Gelegenheit, im Raum der Stille für sich zu sein und da einfach eine Zeit mit Gott zu erleben. Und ich würde mich freuen, wenn diesmal ganz viele kämen. Wir sind immer so zwischen 20 und 50. Vielleicht sagst du, ich war noch nie da, ich weiß nicht, dann komm doch mal. Wäre doch toll, wenn wir uns sehen würden. Genau.
Ja. So, Karin, komm.
Ja, wir haben immer wieder neue Leute in der Gemeinde, was uns sehr freut. Neues Blut mischt auf und ist immer eine Bereicherung. Deshalb machen wir auch zweimal im Jahr einen Brunch. Immer Anfang Mai und Ende November. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir freuen uns, für den 28. November zum Brunch einzuladen. Und zwar alle die, die schon neu oder länger zur Gemeinde kommen und gern Leute aus der Gemeinde näher kennenlernen wollen über ein gemeinsames und sehr leckeres Frühstück. Dieser Brunch findet statt eine Woche nach dem Gebetstag, also am 28. November, wie immer von 11 bis 13 Uhr. Wir haben ein schönes Frühstück, das wir teilen und wir freuen uns über alle von euch, die kommen möchten, die ins Gespräch kommen wollen mit Leuten aus der Gemeinde oder auch miteinander. alle, die neu sind oder alle, die noch keine näheren Kontakte haben, sehr herzliches Willkommen. Wir freuen uns. Und ja, genau. Es gibt einen Anmeldeschluss. Der ist immer 2 Tage vorher donnerstags abends irgendwann. Also wenn ihr mir nachts die Mail schreibt oder eine WhatsApp schreibt, meine Kontaktdaten sind auf dem weißen Zettel, dann könnt ihr das gerne machen. Es geht um den Einkauf. Und wenn es einer überhaupt nicht geschafft hat, das Essen hat immer gereicht. Aber es hilft uns einfach mit der Organisation. So. Und dann möchte ich gern unsere arabischen Gäste einladen, die schon länger kommen, seit Monaten zum Teil. Und das mache ich jetzt auch. Halab hab itkallam killil ashras lim mawjud u yalli yahki lugha arabi. Hab azim kun. Ba'd isbuin fi branch. Brunch, kilme jdide, brunch, yani breakfast, tarwi'a, u lunch, gada, biamel kilme brunch. U haida brunch, bil 28, bil hai shahar, November, min sea 11 lal sea 1. و خلال هالوقت منحب نعرفكم أحالنا وأكيد كمان نتعرف عليكم فمنرحب فيكم كلكم يلي بحبوا يجوا وأهلا وسهلا بالجميع لحد فينا نحضر لكل شيء لازم نعرف مين جاي بليز هاتونا خبر قبل خميس 26 بهاي الشهر إذا حدا عنده سؤال بليز حكي معي أو غسان بعد الاجتماع يعني أهلا وسهلا ونحن مبسوطين فيكم يلا ميرسي
So, jetzt hat Sören so lange hier ausgeharrt. Jetzt kriegst du das Mikro.
Dankeschön. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe eine Ansage nur einsprachig, allerdings dafür mit ein paar Bildern, quasi eine Bilder-Kurzgeschichte über mich und Gott oder Gott und mich. Ne? So eigentlich. Und zwar ist es ja so, ich bin jetzt schon ein paar Tage in der Gemeinde, ein paar Jahre genau genommen. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich so, vor allem dort in der Ecke, als Schlagzeuger. Aber das mache ich nicht die ganze Zeit. Wenn ich gerade nicht am Schlagzeug spielen bin, dann sitze ich auch schon mal gerne am Schreibtisch oder in der Uni und studiere so vor mich hin. Ja, das habe ich jetzt aber auch bald hinter mir. Ich habe meinen Bachelor fast fertig und habe mir überlegt, dann möchte ich mal aufstehen, losgehen, die Uni für eine Weile hinter mir lassen und etwas ganz anderes machen. So der Gedanke hat mich schon ziemlich lange immer mitgetragen und angespornt. Und ich habe das mit Gott gemeinsam so ausgearbeitet, habe lange gesucht, was mache ich? Und habe mich entschieden, ich möchte anpacken, was ganz Konkretes machen. Und es geht für mich in ein ferneres Land, nach Nepal, genau genommen. Ich gehe da nicht ganz alleine hin. Ich gehe mit einer Organisation, und zwar mit OM. Vielleicht ist das nicht ganz unbekannt in euren Kreisen. Und was ich da genau tue, das möchte ich jetzt nicht hier so in aller Ausführlichkeit erklären, was OM ist, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, rauszugehen, das zu machen und was in Nepal überhaupt so los ist. Das möchte ich nachher ein bisschen ausführlicher beleuchten. Deswegen lade ich ganz herzlich ein, nach dem Gottesdienst, so gegen 12 Uhr, denke ich, unten im Café Q, nicht in dem Gruppenraum, so wie ich es mal angesagt hatte, sondern unten im Café Q, möchte ich so ganz kurz, 20 Minuten, 25 Minuten, ein bisschen was dazu sagen, was ich mache. Ja, genau, dazu lade ich ganz herzlich ein und hoffe, dass ich da den einen oder anderen von euch vielleicht wiederfinde. Danke.
Ja, schöne Präsentation. Kann man sich gut merken. Ich habe noch einen Zettel zugesteckt bekommen. Am Freitag 21. ist im Stern im Norden im Saal, 27. November, Freitag, 27. November, danke, das Agape-Chor-Konzert Stern im Norden. Wir haben das schon ein paar Mal gehört, das ist sehr, sehr musikgewaltig, sehr wunderschön. Das sind also wirklich große, große Künstler, die da zusammenkommen und das Orchester ist klasse, der Chor ist toll. Karten bei Hans. Wer ist Hans? Hans Hohengarten, ne? Hans hat Karten, gut. Ja, also Sie haben es auch schon mal gemacht. Ich glaube, ich werde auch hingehen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich freue mich, wir gehen da wirklich mit vielen hin. So, jetzt möchte ich noch unseren hohen Gast besuchen, Dr. Hiller. Wir haben uns vorhin gewünscht, dass das du angeboten. Also ja, Detlef, komm zu mir einfach hier mal. Wir haben ja unser berühmtes Dortmunder Drei-Fragen-Interview. Also jetzt keine Peinlichkeiten, keine Angst. Also entspann dich. Woran denkst du, wenn du nach Dortmund fährst?
Da ich ja nicht aus Gelsenkirchen komme, kann ich sehr entspannt nach Dortmund fahren. Ich komme ja von weiter her, ich komme ja aus Essen. Und ehrlich gesagt, wenn ich nach Dortmund fahre, dann denke ich meistens an die Villa Löwenherz. Die vielleicht ist das für einige ein Begriff, die Einrichtung, die Vogels und meine Frau und ich zusammen gegründet haben vor 2 Jahren. Mit viel Hilfe von Gerd Meicher übrigens.
Ich habe jetzt noch Mitarbeiter von der Einrichtung hier. Mal Hand hoch. Schade, ich dachte, da ist einer, genau. Martina, natürlich. ja, was macht eigentlich ein Professor?
Ich hörte heute ein deutscher Lehrer und ein finnischer Lehrer unterhalten sich. Der finnische Lehrer fragt den Deutschen, was unterrichtest du? Sagt er Mathe und Physik. Sagt der Finne, komisch, ich unterrichte Kinder. Ich denke, ein Professor unterrichtet junge Menschen. Bei uns ist das besonders schön. Wir unterrichten Christen. Also ich bin an der Internationalen Hochschule in Liebenzell als Professor für internationale soziale Arbeit. Und wir bilden junge Christen zu Sozialarbeitern aus, zu Theologen, zu Gemeindepädagogen und wir haben noch einen Masterstudiengang für systemische Beratung.
Was hat dich dieses Jahr am meisten begeistert?
Ja, das trifft sich gut, die Frage. Ich glaube, am meisten hat mich begeistert das, worüber ich nachher vielleicht auch ein bisschen berichten kann. Ich hatte wieder einen sehr begeisternden Besuch in Pakistan und darüber werde ich gleich auch noch ein bisschen berichten.
Okay, so, dann bitte ich euch jetzt nach vorne und wir gehen in die Anbetungszeit.
Thema heute: verfolgte Christen. Ich finde das wahnsinnig schwer, also in der Vorbereitung, wenn ich einfach daran denke, uns geht's so gut, uns geht's so gut und nochmal, uns geht's so gut. Wie kriege ich die Liebe dazu? Wie kriege ich das Herz dafür, das ganz an mich ranzulassen, indem ich auf Jesus schaue? Indem ich auf Jesus schaue. Und das wollen wir jetzt tun, 5 Lieder lang und beten. Und dann sind wir bei Jesus und dann können wir mit geöffneten Herzen hoffentlich der Predigt zuhören.
Thank you. ich dir folgen, was auch geschieht. Werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht. Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen. Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du mich nur, liebst du mich? Du warst alles wert, du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, dir folgen ans Ende der Welt, alles verlassen, was mich noch hält. Werde ich im Kampf bis zum Ende bestehen, die Hände am Flug und nicht mehr rückwärts sehen. Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du mich nur, liebst du mich?
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter, du bist der ewig Treue.
Kraft in dem Warten auf den Herrn. Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer. Denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott.
Vater im Himmel, wie gut, dass du den Schwachen treu bist. Was für ein Riesentrost, denn diesen Anspruch, den wir singen und was wir uns wünschen, das ist oft so weit von mir weg. Aber du bist treu und besonders bei den Schwachen. Wie cool. Dann habe ich Mut, ich habe Hoffnung und hoffe auf dich und möchte lernen zu warten und auf dich zu hören, denn anders geht es gar nicht, denn ich bin schwach und ich schaffe das nicht. Aber du bist treu und ewig und du bist die Liebe und du kennst uns und liebst uns trotzdem. Das gibt Kraft und Mut und ich preise dich und lobe dich dafür, was für ein genialer Gott du bist.
Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen angebracht, es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann ziehen in neues Land. Siehst du das Land?
Lamm auf seinem Arm. Der gute Hirte hält es warm. Er ließ die 99 stehen. Es sollt ihm keins verloren gehen.
Amen.
Ja, wir wollen heute einen Einblick nehmen in Hebräer 11. Hebräer 11 ist ja das große Kapitel des Glaubens. Des Glaubens und seiner Konsequenzen. Wir springen mitten in den Text rein, weil wir haben keine Zeit für das ganze Kapitel. Und der Text handelt von den sogenannten Glaubenshelden. Menschen, die aufgrund ihres Vertrauens, aufgrund ihrer Treue zu Gott Großes erlebt haben. Und wir lesen die Verse 33 bis 35a im ersten Teil und dann kommt auch noch ein zweiter Teil. Da schreibt der Verfasser, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Aus der Schwachheit sind sie zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Wow, beeindruckend. Wer möchte das nicht erleben? In diesen Versen geht es um diese sagenhafte Kraft des Glaubens. Es geht um den Glauben als den großen Game Changer. Der Glaube, der große Game Changer. Ein Spiel ist fast verloren und dann kommt dem Trainer die blendende Idee, er bringt den richtigen Mann auf den Platz und der wird zum Game Changer. Der Glaube als der große Game Changer. Gottes Macht blitzt auf als Vorwegnahme seiner zukünftigen und unzweifelhaften Herrlichkeit. Dieser Text, den ich gerade gelesen habe, der ist sozusagen eine Zusammenfassung dessen, was der Verfasser uns vorher schon geschrieben hat, wo er auf einzelne Leute eingeht, zum Beispiel auf Mose und auf Josua, die großen Herausforderungen gegenüberstanden, die Mächten gegenüberstanden, die weit größer waren als sie selbst. Mose, diesem hochgerüsteten Heer der Ägypter, Josua, diesem Bollwerk gen Osten, diesen dicken Mauern Jerichos. Beides Mächte und Kräfte, die weit über ihre eigene Kraft gingen. Und wir kennen das, glaube ich, alle in unserem verkleinerten Maßstab auch. Wir glauben Gott. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Und dann kommen statt grüner Auen und saftiger Weiden Situationen, die uns überfordern. Dann haben wir es plötzlich mit Umständen, mit Dingen, mit Mächten, mit Herausforderungen zu tun, die wir nicht meistern können, die weit über unsere Kraft gehen, wo wir selber keine Chance auf Sieg sehen, auf Erfolg, auf Durchkommen. Weil uns das einfach zu groß, zu schwer, zu stark ist. Und dann schreien wir zu Gott. Wir schreien, ja manchmal jammern wir. Aber das Wichtigste ist, wir beten. Und das haben die Israeliten damals auch getan. Und dann geschieht's. Dann geschieht's. Dann kommt dieser Game Changer. Dann verändert sich plötzlich die Situation. Die todbringenden Ägypter ersaufen um im Bild zu sprechen. Und die Mauern Jerichos stürzen ein. Der Glaube, der große Game Changer. Gott ist unser großer Game Changer. Und ich glaube, alle, die schon eine Weile Christ sind, werden das bezeugen können. Ohne Gottes Eingreifen wäre so mancher von uns an manchen Stellen seines Lebens schlicht und ergreifend am Ende gewesen. Völlig am Ende. Viele könnten Beispiele nennen von uns hier, wo sie auf Gottes Karte setzten und genau das erlebt haben. Gott lässt sich nicht lumpen, wenn man ihm vertraut, und Gott segnet Glaubensentscheidungen. Große Dinge können passieren, wenn wir Mut haben, unseren Glauben eben nicht nur zu bekennen, sondern auch zu leben. Als Theologen nennt man das präsentische Eschatologie. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Und da wird etwas, was am Ende eigentlich erst kommen soll, wird plötzlich schon heute wahr, schon jetzt. Wir erleben schon jetzt etwas von Gottes eingreifender Macht, von Gottes Veränderungsmacht, von Gottes Sieg, von Gottes Triumph. Und natürlich wollen wir alle am liebsten ständig in dieser präsentischen Eschatologie, in diesem ständigen Sieg Gottes leben. Wir wollen Jesus siegen sehen. Wir wollen selbst davon profitieren. Und der Text gibt uns ja auch ein Stück recht. Ja, sie haben all das erlebt. Große Wunder haben sie erlebt. Und unter uns, wir haben auch große Wunder erlebt. Und wir sollen das auch erwarten. Wir sollen das auch suchen. Gott fordert unseren Glaubensmut. So sei es. Amen. Und jetzt lesen wir Teil 2. 35b geht's weiter. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht würdig war, sind umhergeirrt in Wüsten, Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Och Mann, wie blöd. War gerade so schön. Präsentische Eschatologie, wir sehen den Sieg Jesu, wir marschieren vor, alles wunderbar. Und jetzt geht der Text so weiter. Was soll das jetzt? Natürlich freuen und träumen wir von einer leidensfreien Zeit. Natürlich träumen und freuen wir uns auf eine Zeit des Triumphes. Und gerade haben wir ja auch erfahren, diesen Triumph gibt es. Und am Ende wird er definitiv da sein. Aber auch wenn wir uns freuen dürfen, dass die Kraft der letzten Zeit, der Zeit der Erfüllung des Gottesreiches, in der Geschichte des Glaubens schon jetzt immer wieder aufleuchtet, bleibt der Glauben doch der große Widerspruch zur Welt. Und dieser Widerspruch hat seinen Preis, und dieser Preis will entrichtet werden. Und das Reich Gottes, das schon hier wächst und sich unter uns ausbreitet, ist doch noch eine unsichtbare Größe. Es kommt in Schwachheit und Verborgenheit. Eschatologie, das Wissen, die Lehre von den letzten Dingen, bleibt Eschatologie, bleibt bei den letzten Dingen. Die kommen am Schluss, sonst wären es nicht die letzten Dinge. Der Gegenstand unseres Glaubens ist noch nicht Gegenstand ständiger Anschauung. Mich hat das so ein bisschen erinnert, ich habe als Kind in den Ferien immer einige Wochen am Meer verbracht. Und da gab es einen Leuchtturm. Es war so ein Kap. Und dieser Leuchtturm, dessen Scheinwerferlicht ging immer so rum. Wenn man in der Nähe dieses Leuchtturms war oder im Lichtkegel war, dann war alle paar Minuten stand man plötzlich in gleißendem Licht. Dann zog er wieder weiter. Es wird plötzlich hell. Sinn eines Leuchtturms ist es nicht, das ganze Meer zu beleuchten, sondern aufzuzeigen, wo das Land ist und Richtung zu geben. Und doch freuen wir uns natürlich sehr, wenn dieses Licht plötzlich auf unser Deck strahlt und man plötzlich alles sehen kann wie am Tage. Wenn alles kurz beleuchtet wird und hell wird. Aber Sinn dieses Lichtes ist eben noch nicht das Licht des Hafens, wo wir sicher angekommen sind. Sondern Sinn dieses Leuchtturmes ist, uns die Richtung zu weisen und uns vor Irrwegen zu bewahren. Und so ist es eben. Noch ist es Nacht. Wir haben das auch am Freitagabend wieder mitbekommen, wie sehr es Nacht sein kann, auch in Europa, in Paris. Und das ist hart. Und damit wir in dieser Dunkelheit durchhalten, gibt es immer wieder dieses Licht. Gibt es immer wieder dieses Licht und wir erleben es immer wieder. Und das gibt uns neuen Mut. Aber dann ist wieder Nacht und dann ist Sturm und dann sind Wellen. Dann ist da eventuell eiskalter Wind und gefährliche Riffe. Dieses Auf und Ab zwischen hell aufleuchtendem Licht Gottes, also Licht des Glaubens in dieser Welt, und der vorherrschenden Dunkelheit, das fordert uns einiges ab. Und Jesus wusste das. Er wusste, dass uns das nicht leicht fallen würde. Er sagt einmal, es werden Tage kommen, da werdet ihr begehren, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Ihr werdet warten müssen. In dieser Nacht, in der wir den Eindruck haben, wir verlieren die Orientierung, wir gehen unter, da erhoffen und erbeten wir einen Tag des Menschensohnes. Das Licht soll endlich wieder leuchten. Dieser Leuchtkegel soll endlich wieder kommen. Aber wir warten. Gott lässt uns warten. Gott mutet uns zu, dass wir mit seinem Geist und mit seinem Wort auch über die Phasen der Dunkelheit kommen. Auch über die Phasen des Schweigens kommen. Die Phasen können lange sein. Und ganz besonders, wenn zu den normalen Schwierigkeiten des Lebens auch noch Verfolgung kommen, um des Glaubens willen. Denn einerseits ist der Glaube der große Gamechanger. Und gerade die verfolgten Christen erleben das immer wieder, wie sehr der Glaube der Gamechanger ist. Und wie sehr Gott plötzlich eingreift, wenn Menschen plötzlich freigelassen werden, womit man überhaupt nicht rechnen konnte. Wenn Menschen plötzlich bewahrt werden, wo eigentlich schon alles verloren war. Die verfolgten Christen erleben den Glauben als Gamechanger. Aber der Glaube ist auch der große Widerspruch zur Welt, wie wir schon sagten. Und das kann nicht ohne Kampf geschehen. Und der Text schildert ja deutlich, welche Opfer erbracht werden. Gemartert, weil, steht da wörtlich, sie die Freilassung nicht angenommen haben, damit sie die Auferstehung erlangen, die besser ist. Spott, Geißelung. Der Text sagt, empfingen sie als Erprobung. Gesteinigt, zersägt. Ich brauche das nicht alles wiederholen, das ist unappetitlich. Das ist der Horror. Ich möchte zum Schluss unsere Aufmerksamkeit aber trotzdem auf zwei Dinge noch lenken. Wenn man sich den Text genau ansieht, dann stellt man fest, da werden keine passiven Opfer geschildert, sondern Menschen, die bewusst und mit einer gewissen Freiwilligkeit diese Dinge auf sich nehmen, die selbst in der absoluten Dunkelheit noch den Willen Gottes erkennen können. Sie nahmen die Freilassung nicht an, die sie hätten haben können, weil sie für eine zeitliche Freilassung nicht ihre ewige Herrlichkeit riskieren werden. Eine zeitliche Freilassung kann für sie nicht konkurrieren mit einer ewigen zukünftigen Zeit mit Gott. Das ist Glaube. Das machen verfolgte Christen bis heute, nicht nur damals, als man sie den wilden Tieren vorwarf und sie hätten so leicht abschwören können. Bis heute nehmen Menschen Verfolgung, Verletzung, Bestrafung, Freiheitsentzug, Tötung auf sich, weil sie die letzten Dinge des Glaubens vor sich sehen können, als wären sie schon da. Und dann kommen sie zu einer nüchternen Güterabwägung und sagen, naja, wenn das zeitlich ist und das ewig, dann ist doch klar, was ich wähle. Sollten wirklich zeitliche Probleme, ja selbst das Töten meines Körpers, schwerer wiegen als meine Ewigkeit mit Jesus? Das ist für die dann einfache Logik. Das ist erstaunlich. Aber das ist möglich im Glauben. Das produzieren wir nicht selber. Da braucht sich keiner Sorgen machen, dass er so etwas selber produzieren muss. Das macht der Heilige Geist. Das ist die Realität Gottes. Das ist eine andere Form des Game Changers, der in so einer Situation da ist. Gott gibt die Kraft. Der zweite Schlussgedanke noch zu diesem Text. Wer diesen Glauben hat, und das ist dieses fulminante Ende dieses Textes, wer diesen Glauben hat, sagt die Heilige Schrift, dessen ist die Welt nicht würdig. Die Welt, die Gott selbst geschaffen hat, und wo er am Ende sagte, siehe, es ist sehr gut, die ist nicht würdig dieser Menschen. Die ist nicht würdig dieser Menschen. Ich glaube, das ist das höchste Lob, das die Heilige Schrift irgendwo Menschen ausspricht, als das, dass die Welt, die Gott geschaffen hat, nicht würdig ist dieser Menschen. Wie leben denn solche lobenswerten Menschen? Umhergeirrt in Wüsten, Bergen, in Höhlen und Erdlöchern, scheinbar als Flüchtlinge. Daran erkennt man also Gottes Elite. Sie umherirrt, dass sie verfolgt werden. Das sind die Leute, wegen denen Gott diese Welt sich weiter drehen lässt. Wegen denen es wert ist, dass diese Welt noch eine Weile weiterläuft. Diese Leute stehen für die ganze Gemeinde ein. Die stehen für uns alle ein. Sie holen für uns die Kartoffeln aus dem Feuer. Der große Theologe Karl Barth hat mal gesagt, Weihnachten, Jesu kommen, das ist der große Angriff des Lichts auf die Finsternis. Das Licht greift die Finsternis an. Das ist der entscheidende Punkt. Das Licht greift an. Wir greifen an. Aber das ist ein Angriff. Und das ist ein Kampf. Und ein Kampf, der bringt auch Opfer. Und diese Opfer werden erbracht. Und diese Opfer werden von diesen Menschen erbracht. Dieser Krieg wird geführt, es gibt Verwundete und Gefallene. Aber er wird gewonnen. Er wird gewonnen, weil Christus am Ende Sieger ist. Die weltweite Gemeinde führt diesen Kampf als der Leib Jesu. Und wie bei jeder Armee, wenn ich mal dieses Bild, ich weiß, das in den christlichen Kreisen mag man nicht so gerne militaristische Bilder. Ich benutze das jetzt trotzdem mal. Wie bei jeder Armee gibt es da die Leute, die gerade in der Etappe sind und denen geht es ganz gut. Und dann gibt es die, die haben schon hart gekämpft, die haben schon Fronterfahrung, aber sind im Moment nicht in Kampf verwickelt. Und dann gibt es die, die schmeißen sich im Moment dem Feind entgegen und die sterben im Moment und die werden im Moment verwundet. Und die, die sich gerade nicht dem Feind entgegenschmeißen, die leben alle davon, dass es diejenigen gibt, die sich dort dem Feind entgegenschmeißen. Und das sind wir. Wir leben davon. Wir leben davon, dass es ein paar gibt, die sich dem Feind entgegenschmeißen, dabei verwundet werden, gegebenenfalls sterben. Diese Leute führen den Kampf des Lichts gegen die Finsternis. Das sind die Helden, deren die Welt nicht würdig ist. Und als Menschen der Etappe ist es einfach unsere Aufgabe, diese Menschen zu unterstützen in diesem Kampf. Mit Gebet und mit Gaben. Wir werden gleich auch noch beten. Wir legen auch noch Gaben zusammen. Also, beides. Aber das ist nicht eine einmalige Sache, das ist eine Haltung. Das ist ein Bewusstsein, dass da Leute für uns kämpfen. Lasst uns das nicht vergessen. Der Verfasser des Hebräerbriefes übrigens hatte die immer im Blick. Es sind mehrere Stellen im Hebräerbrief, wo er immer wieder der Gemeinde sagt, denkt an die, denkt an die. Er weiß, dass es für echte Christen keine Frage sein darf, ob man an die verfolgten Geschwister denkt, für sie betet und arbeitet. Die Frage ist nur, wie viel und wie oft, nicht ob. Ich fasse zusammen. Der Glaube ist der Game Changer. Wie das Licht des Leuchtturms, das mit einmal aufleuchtet und es hell werden lässt, aber auch weiterzieht. Noch herrscht Dunkelheit in dieser Welt und die letzten Dinge bleiben die letzten Dinge. Aber der Kampf, der Angriff hat begonnen mit Weihnachten. Und Christen in der Verfolgung führen diesen Kampf in besonderer Weise. Sie sind die Helden, deren die Welt nicht würdig ist. Sie sind die mit dem höchsten Lob. Unsere Sache ist es, unseren eigenen Kampf gut zu führen. Jeder von uns hat sein Päckchen. Und dabei die, die für uns kämpfen mit ihrem Leben, mit all unseren Kräften zu unterstützen. Amen. Ich möchte jetzt das, was wir jetzt in der Predigt gehört haben, einfach mit ein paar Bildern untermalen oder ein paar Geschichten noch kurz erzählen. Selber sagen, ich bin seit 25 Jahren sehr viel mit Pakistan zugange. Ich habe über Pakistan promoviert und das Christentum dort und habe dadurch sehr gute Kontakte auch zur verfolgten Christenheit in Pakistan. Wir haben die Neue Wege Stiftung gegründet, kleine private Stiftung, mit der wir das machen, unter anderem. Wir machen noch andere Dinge. Das hier ist das größte Kreuz Asiens, ging durch alle Gazetten. Ein mutiger Christ hat es in Karachi an einem christlichen Friedhof aufstellen lassen, um deutlich zu machen, wir sind hier. Wir sind hier. Und wir waren sogar schon länger da als die Moslems. Das ist die All Saints Church in Peshawar, wo im September 2013 zwei Selbstmordattentäter, wie jetzt heute, wie am Freitag in Paris, mit Sprengwesten reingegangen sind. Das war Erntedankfest. Der kleine Vorhof war voll mit Menschen. 120 Menschen sind sofort gestorben. Sehr viele verletzt, sehr viele verwundet. Wir kümmern uns um die Hinterbliebenen. Wir haben ein kleines Kinderzentrum eingerichtet. Wir haben uns um die Gesundheit, wir haben die Kinder operieren lassen, auch die Erwachsenen operieren lassen, die teilweise ein Jahr später noch Schrapnelle im Körper hatten. Sind auch Kinder gestorben, die zu schwer verletzt waren. Seitdem wir uns um sie kümmern, das Projekt ist auf 3 Jahre angelegt. Das ist in Peshawar, der Hochburg der Taliban in Pakistan. Die Christen in Pakistan, die sogenannten Christen, die traditionellen Christen, wissen oft gar nicht, dass sie Christen sind. Sie werden so genannt. Sie gehörten einer bestimmten Kaste an. Pakistan gehörte ja zu Indien. Sie werden Christen genannt. Sie haben diese Zeichen an der Tür. Diese Zeichen haben sie dereinst auch gerettet, als die großen Massaker waren bei der Teilung zwischen Indien und Pakistan. Als die Muslime die Hindus töteten, erkannte diese Kaste, Teile dieser Kaste, die sich noch nicht in Anführungszeichen dem Christentum zugewandt hatten, erkannten, es ist gut, sich hinter diesem Zeichen zu verstecken. Und seitdem, was für ein schönes Symbol, tragen sie dieses Zeichen, sie wissen aber nicht, was es bedeutet. Viele wissen nicht, was es bedeutet. Wissen nicht, was Weihnachten ist, wissen nicht, was Ostern ist. Sie leben unter sehr einfachen Bedingungen. Sie gelten als die unterste Kategorie von Menschen. Ein Team von Freiwilligen von uns geht in diese Dörfer und macht dort Kindergottesdienst und Musikunterricht für die Kinder. Weil wir wissen, wenn wir die Kinder haben, kriegen wir auch die Erwachsenen. Und das ist auch passiert und wir haben jetzt die ersten Taufen. Sind also ungetaufte Christen, weil sie nur so heißen. Das ist die Gruppe der traditionellen Christen, um die wir uns kümmern. Aber ich möchte... Und die sehr stark diskriminiert sind, die sehr misshandelt werden oft. Ich möchte aber heute und zum Abschluss vor allen Dingen über eine Arbeit in der 16 bis 20 Millionen Stadt Karachi berichten, die keiner weiß genau, wie groß diese Stadt ist. Dieses Ehepaar, er ist ein Pastor, sie ist eine ehemalige Muslima. Dieses Ehepaar hat von Gott eine besondere Gabe bekommen. Das ist die Gabe, mit Muslimen über den Glauben zu reden. zu diesem Ehepaar, das man in Karachi in bestimmten Kreisen mittlerweile kennt, die sehr, sehr gefährdet leben, kommen Menschen, die sagen, ich komme mit meinem Glauben nicht mehr zurecht, ich komme mit dem islamischen Glauben nicht mehr zurecht. Und dann bekommen sie von den beiden die Bibel erklärt. Es ist faszinierend, völlig untypisches Bild, dass gerade die Dame, Rasala, zu ihr kommen Mullahs, setzen sich neben sie, die normalerweise nie mit einer Frau reden würden, weil sie merken, das sind Worte des ewigen Lebens. Diese Leute bekehren sich. So sieht das dann aus. Das ist ihr kleines Zuhause. In dieses kleine Zuhause pilgern Muslime und lassen sich den Glauben erklären. Was diese Leute dann zum Teil erleben und erlebt haben, ist eben sehr beeindruckend. Und ich möchte ganz kurz und zum Abschluss die Geschichte von Zubair erzählen. Das ist Zubair, links, rechts sieht man ihn mit seiner Frau und zwei seiner insgesamt 6 Kindern. Zubair ist ein Schiit und ein Hafiz. Ein Hafiz ist ein Mann, der den gesamten Koran auswendig kann, von der ersten bis zur letzten Sure. Er wurde im Iran ausgebildet und er war Vorbeter in einer schiitischen Moschee. Und er war ein Koranausleger und er hat den Koran studiert. Und eines Tages hatte er den Eindruck, da stimmt was nicht. Der fragte seinen Lehrer, der sagte, komm morgen wieder. Und nun war, ich sage, der Virus des Heiligen Geistes in ihm. Er hat die ganze Nacht den Koran studiert. Und als er am Morgen zu seinem Lehrer, bei den Schiiten ist das sehr hierarchisch, obwohl er ja schon ein ganz wichtiger Mann war, gibt es natürlich noch wichtigere Männer, als er seinen Lehrer fragen wollte am nächsten Morgen, hatte er schon etwa 80 Fragen. Mit einem Mal war das Fragen da. Und dann fand er in Sure 48 der Sieg, Vers 2, wo es heißt, Mohammed, dir sind deine früheren und deine späteren Sünden vergeben. Und dann sagte er sich, wenn dieser Mohammed so voller Sünden war, dass ihm sogar seine späteren Sünden vergeben werden müssen, wie kann ich dann Heil von diesem Mann erwarten? Und über diese Sure kam er in Zweifel. Er begann dann ständig in der Bibel zu lesen und bekehrte sich ganz alleine über der Bibel. Und er wollte das Freitagsgebet nicht mehr sprechen. Und dann war es vorbei. Dann hat ihm sein Bruder ein Messer in den Bauch gestoßen. Eine riesige Narbe hier. Und man wollte ihn umbringen. Seine Frau wollte sich von ihm trennen. Sie nannte ihn einen dreckigen Christen. Dreckigen Christen. Sie hat also das Kastenwort dafür auch noch verwendet, das wirklich so etwas wie einen Affen bezeichnet, sage ich mal. Und dann wollten sie ihn umbringen. Und dann kam das erste Wunder. Als sie ihn umbringen wollten im Dorf, kamen andere Dorfbewohner und sagten, wollt ihr eigentlich alle umbringen, die die Bibel lesen? Hier gibt es noch mehr. Da waren sie verwirrt. Und dann übergaben sie ihm der Polizei und sagten, der hat Gott gelästert. Darauf steht in Pakistan die Todesstrafe. Nun heilt sich die Dorfpolizei nicht immer an solche Vorschriften und hielt ihm die Pistole an den Kopf und sagte, pass mal auf, wir bringen dich um, aber du hast noch einen letzten Wunsch frei. War es immerhin unser Vorbeter. Und er bat darum, ich möchte noch beten. Er durfte sich zurückziehen zum Beten. Und nach dem Gebet sagte die Polizei plötzlich zu ihm, du hast 4 Stunden Zeit, das Dorf zu verlassen. Dann floh er aus dem Dorf. Und dann kam er in Berührung mit Shafiq und Rasala, die sich dann auch, seine Frau ist ihm später nachgefolgt, die sich dann um seine Frau kümmerten. Beide sind heute Christen. Mittlerweile ist wieder eine Fatwa gegen sie ergangen, weil sie weiter jetzt versuchen, ihre Familie zu missionieren. Die können davon nicht schweigen, was sie jetzt bewegt. Die Fatwa gegen sie ergangen, sie mussten versteckt werden. Das haben wir dann von der Neuen Wegestiftung unternommen. Wir haben ihm eine neue Wohnung besorgt. Leider hat er jetzt einen Herzinfarkt bekommen. Er kriegt jetzt aber, hat es überstanden. Er kriegt aber jetzt auch Medikamentenhilfe, kann im Moment nicht arbeiten. Zubair würde nie mehr zurückgehen. Er hat seine Gesundheit verloren, er hat seine Familie verloren, aber er hat Jesus gefunden. Er würde niemals zurückgehen. Und das ist das, ich wurde vorhin gefragt, was begeistert mich? Ich könnte ganz viele solche Geschichten bringen, wir haben die Zeit nicht. Das begeistert mich, wenn Menschen sagen, ich habe den Schatz gefunden. Ich habe die große Perle gefunden und dafür verkaufe ich alles andere, genau das, was Jesus vorausgesagt hat. Genau das passiert da. Und das begeistert. Ja, und so muss auch getauft werden. Die letzte Taufe fand am 14. August statt. Keine der Kirchen hat sich getraut, diese ehemaligen Muslime, diese Konvertiten, ihr wisst, dass auf Apostasie, Glaubensabfall in allen islamischen Rechtsschulen die Todesstrafe steht. Keine der Kirchen hat sich getraut, diese Leute zu taufen. Und ich möchte keinen Stein auf diese Kirchen werfen, weil ich weiß nicht, was ihr hier machen würdet, wenn ihr wüsstet, wenn ihr hier jemanden tauft, kommt heute Abend noch der Mob und schleift dieses ganze Gebäude nieder. Jedenfalls hat sich keine Kirche getraut und so musste öffentlich getauft werden am Strand in Karachi. Hochgefährlich, hochgefährlich. Sie hatten einige Kameras dabei und die Menge lief zusammen. Was macht ihr da? Und ich glaube, es gibt Situationen, da darf man für den Herrn lügen. Aber bitte, bitte, ganz seltene Situation, versteht mich nicht falsch. Rasala sagte, wir machen einen Movie, wir drehen einen Film. Weil sie hatten Camcorders dabei. Und dann haben die Leute zugeguckt, oh, offensichtlich ein Film. Und 14 Muslime wurden getauft. Am Strand von Karachi. Und Karachi ist wie ein Ameisenhaufen. Aber es geht so nicht weiter. Und das ist jetzt unser nächstes Projekt. Etwas außerhalb von Karachi ist ein kleines christliches Dorf, wird neu errichtet. Da wurde ein kleines Gelände gekauft und darauf wird jetzt ein Gebäude gebaut. Und das Erste, was im Moment ausgehoben wird, das Allerwichtigste, ich glaube, ihr könnt es erkennen, Taufbecken, das Allerwichtigste. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Wir wollen jetzt beten, wurde mir gesagt. Es wird gebetet. Kurz, wie viele Minuten haben wir zum Beten? 5 Minuten? 5 Minuten? Betet weiter, wenn ihr dann zu Hause seid. Wir wollen kurz beten. Wir haben eben noch Paris eingefügt. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes schon gemacht. Wir wollen auch an die Angehörigen der 122 Opfer und an die etwa 250 Verletzten denken. Aber beten wir bei Pakistan für die Bewahrung von diesem Ehepaar, das Gott gesegnet hat mit dieser Gabe. Ja, und für die Konvertiten, die alle ihr Leben riskieren, also die, die ihren Glauben verlassen haben, ne, die Jesus angenommen haben. Die bei ihnen, also beten wir für die Konvertiten, die bei Shafiq und Rasala Jesus kennenlernen und beten wir auch für einen sicheren Versammlungsort. Sie sind jetzt wieder aus, sie haben auch sich auf einem Dach getroffen, da kam dann wieder Widerstand. Man darf sich als Christen in Pakistan treffen, man darf nur nicht ehemals Muslim gewesen sein. Das ist der Punkt und das sind alles nur ehemalige Muslime. Wieder einen neuen Versammlungsort, wir haben jetzt gerade die Miete überwiesen für ein Haus, aber wer weiß, wie lange das geht. Solange dieses Haus, wo wir eben das Taufbecken gesehen haben, solange das nicht steht, wird es keinen sicheren Versammlungsort geben. Aber wir können dafür beten. Und dann wollen wir natürlich auch an die Situation im Nahen und Mittleren Osten denken. Beten wir für Syrien und Irak, für Frieden, für die vielen Helfer, für die Kinder, die oft in Flüchtlingslagern sind oder die nur noch in Ruinen hausen, weil draußen haben sie Angst vor Fassbomben und Scharfschützen, für die Pastoren und Gemeindemitarbeiter, dass sie richtige Worte für die vielen Menschen finden, für die Traumatisierten, die in dieser Situation immer wieder retraumatisiert werden und retraumatisiert werden, und die Gemeinden in den beiden Ländern, in Irak und in Syrien. Genügend Mittel und vor allem Mitarbeiter, um der Not zu begegnen. Aber vergessen wir auch nicht zu danken, dass Muslime zum Glauben an Jesus kommen, dass Gemeinden in Christus zusammenstehen, gerade in der Verfolgung. Wir kennen wahrscheinlich alle den alten Spruch von Tertullian. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Das passiert. Gemeinden stehen in Christus zusammen und auch die große Hilfsbereitschaft. Danken wir dafür. Vielleicht teilen wir es auch ein bisschen auf. Wir haben nur 5 Minuten, viele Gebetsanliegen. Vielleicht fangen manche Gruppen an, von unten zu beten und andere von oben. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Geplant ist, dass man jetzt aufsteht, weil im Sitzen geht das schlecht. Und sich in Gruppen zusammenstellt und einfach diese Anliegen vor Gott bringt. Und ich würde das dann von hier vorne beenden. Herr Jesus Christus, du sagst in deinem Wort, dass das Gebet des Gerechten viel vermag, wenn es ernstlich ist. Du hast uns gerecht gemacht. Deshalb glauben wir, dass unser Gebet viel vermag. Danke, Herr, dass du uns gerecht gemacht hast. Herr, wir befehlen dir unsere Geschwister an, die in Not sind. Herr, dein Wille ist uns verborgen, aber du regierst auch durch die Gebete der Freunde Gottes. Herr, höre unsere Gebete in Jesu Namen. Amen.
Ja, vielen Dank für die Predigt und die Bilder und das hat uns auch wirklich erreicht und uns die Herzen geöffnet und jetzt wollen wir beim nächsten Lied auch unsere Börsen öffnen und das unterstützen. Wir wollen einfach zusammenlegen für die verfolgten Christen in Pakistan. Wir unterstützen ja auch die Arbeit Open Doors. Also da wollen wir jetzt an viele denken und beim nächsten Lied, wenn die Beutelchen durch die Reihen gehen, ja, greift tiefer rein in die eure Börsen und lasst uns das unterstützen. bleibt mir noch einzuladen zum Verweilen bei einer Tasse Kaffee oder Tee im Foyer. Auch eine Einladung an die Gäste, vielleicht ist ja jemand heute das erste Mal hier unter uns, herzlich willkommen. Auch eine Einladung zum Verweilen, vielleicht zum Kennenlernen und zum ins Gespräch kommen. Und hier die Bänke unter Palmen warten auch auf Gebet, auf Gespräch, auf Leute, die Fragen haben, vielleicht irgendwelche Traumatisierungen vielleicht auch mal zu Wort bringen wollen. Hier warten Mitarbeiter, die beten und zuhören können. Dann, Rolf, du bist gleich bei deiner Veranstaltung hier in Dortmund, hältst noch eine Ansprache und da wollen wir dich auch zu aussenden. Und Norbert, sei so gut und beten wir für ihn.
Hey, lieber Vater, wir möchten dir danken für die Gelegenheit, dass Rolf offiziell hier aus Körner eingeladen worden ist, um zum Volkstrauertag gleich zu sprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihm einfach die richtigen Worte aufs Herz legst und dass das einfach eine gesegnete Versammlung wird. Amen.
So, ich stelle uns zusammen unter den Segen und ich möchte Detlef bitten, das Segen zu bitten.
Herr, was du segnest, das ist gesegnet ewiglich. Und diesen ewigen Segen, Herr, den wollen wir uns von dir selbst zusprechen lassen. Wir wollen uns darunter stellen. Du bist groß, du bist herrlich, du bist der Anfang und du bist derjenige, der ist, der da kommt und der da sein wird. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.